So, dann machen wir mal in unserem Stoff weiter. Letzte Woche hat mich Dr. Richtling vertreten und hat das Kapitel Assemblerprogrammierung mit ihm besprochen. Speziell eben für den bei uns eingesetzten ARM-Prozessor, Anweisungsformate, Adressierungsarten, wie sieht der Befehlssatz aus, wie werden Unterprogramme aufgerufen, wie übergibt man Parameter, welche Unterbrechungsmechanismen bietet der ARM-Prozessor an und wie reagiert man auf diese Unterbrechung. Die Folien sind vermutlich im Netz, leider noch nicht die von den Kapiteln, mit denen wir uns jetzt heute beschäftigen werden, aber das werde ich heute noch nachholen. Jetzt geht es nämlich weiter mit dem Kapitel 3, Nebenläufigkeit und Prozesse, ein relativ fundamentales Kapitel für das, was wir mit dieser Lehrveranstaltung beabsichtigen. Wenn Sie einen Rechner haben, der aus einem Prozessor besteht, das ist bei Desktop- und Notebooks inzwischen gar nicht mehr der Standard. Da haben Sie meistens schon zwei oder mehr Prozessoren oder Prozessorkerne. Aber nehmen wir mal an, wir hätten nur einen Prozessor zur Verfügung und auf diesem Prozessor läuft jetzt ein Programm, das blaue Programm. Da gibt es häufig Situationen, wo das Programm zum Beispiel auf Eingabe wartet. Eingabe von Ihnen, dass Sie irgendetwas in der Tastatur eingeben. Sie sind natürlich wahnsinnig langsam. In der Zeit, in der Sie eine Taste drücken, kann Ihr Prozessor vielleicht eine Million Befehle abarbeiten. Insofern ist diese Zeit, die jetzt damit verbracht wird, dass über irgendein ein Ausgabegerät Daten angefordert werden. Oder wir können auch das Beispiel nehmen, dass Ihr Programm, was da gerade ausgeführt wird, jetzt von einer Datei irgendetwas lesen muss, also ein Schattenzugriff erforderlich ist. Das kostet auch 10, 15 Millisekunden, ist auch wahnsinnig langsam im Vergleich zur Geschwindigkeit eines Prozessors, der ja in der Größenordnung bei Gigahertz Geschwindigkeiten 1 Milliarde Befehle etwa pro Sekunde abwickeln kann. Also es gibt Situationen, wo das Programm darauf wartet, dass Daten von irgendeinem ein Ausgabegerät kommen und während dieser Zeit würde der Prozessor einfach deutlich drehen, nichts zu tun haben. Deswegen ist es sinnvoll, um dieses kostbare Herzstück eines Rechners sinnvoll zu nutzen, dass man zu einem Zeitpunkt nicht nur ein Programm in Ausführung befindlich hat, sondern mehrere Programme gleichzeitig, die praktisch alle im Hauptspeicher liegen und zwischen denen man beliebig hin und her schalten kann. Sobald also ein Programm nicht weitermachen kann, weil es auf etwas wartet, schaltet man auf ein anderes Programm um und führt dann dieses Programm aus, in diesem Fall das grüne, bis auch dieses Programm irgendeine Stelle erreicht, wo es nicht weiterarbeiten kann, weil es wieder auf irgendwelche Daten wartet oder Daten rausschreiben muss auf die Platte, was auch bedeutet, dass es warten muss, bis das Ganze abgeschlossen ist. In diesem Fall hätten wir jetzt das blaue Programm hier an der Stelle warten auf etwas. Wir würden das grüne Programm ausführen. Das grüne Programm würde auch irgendwelche Ein-Ausgabe-Operationen durchführen. In dieser Zeit steht der Prozessor leer. Irgendwann ist das blaue Programm dann wieder rechenbereit, weil dieser Ein-Ausgabe-Vorgang abgeschlossen ist. Dann ist der Prozessor wieder eine Zeit lang aktiv, aber dann kommt schon die nächste Ein-Ausgabe-Operation und hier steht der Prozessor wieder leer, weil auch das grüne Programm noch nicht wieder so weit ist, dass es weiterrechnen kann. Um also den Prozessor sinnvoll zu nutzen, brauchen wir mehrere Programme, die gleichzeitig oder qua quasi gleichzeitig ausgeführt werden. Tatsächlich ist es eher so eine verzahnte Ausführung, ein Stück an dem Programm, dann ein Stück an dem Programm und ein Stück an dem Programm, um einfach Leerzeiten dieses Prozessors zu verhindern. Und solche Ausführungen von Programmen, hier für diese blaue Sequenz oder auch die grüne Sequenz, das ist das, was wir jetzt später dann auch als einen Prozess bezeichnen werden. Solche Prozesse werden von Betriebssystemen unterstützt. Ein Betriebssystem oder den Kern eines Betriebssystems kann man sich als ein komplexes Modul vorstellen, was eine Schnittstelle anbietet. Diese Schnittstelle besteht aus einer Reihe von Operationen, die aufgerufen werden können, und dieser Modul oder dieses Modul insgesamt besitzt dann auch weitere interne Prozeduren und Daten, die aber nicht sichtbar sind nach außen. Sichtbar sind lediglich diese Schnittstellenoperationen, die nach oben für Benutzer, wer auch immer das sein mag, angeboten sind. Der Betriebssystemkern ist jetzt genauso ein Modul, der aber im Prinzip zwei Schnittstellen anbietet. Einmal eine Schnittstelle für die Anwendungsprogramme, die darauf laufen. Da nennt man diese Operationen Kernoperationen. Die sind dann irgendwo in einem Handbuch gut dokumentiert, wie die heißen und was für Parameter die erwarten. Und dann gibt es eine zweite Schnittstelle, das ist nämlich die Schnittstelle zur Hardware. Praktisch die Schnittstelle, wo sich Software und Hardware, wo Software und Hardware miteinander interagieren. Das geschieht in der Regel über Interrupts, das heißt über spezielle Signale, die von einem Hardwaregerät an das Betriebssystem geschickt werden, beziehungsweise an den Prozessor geschickt werden. Und es ist eben Aufgabe des Prozessors, nach jedem Prozessorzyklus zu gucken, liegt da ein Interrupt vor, und wenn ja, eine entsprechende Interrupt-Routine aufzurufen, die dann auf genau diesen Typ von Interrupt reagiert und in der Regel darauf hinausläuft, dass irgendwelche Betriebssystemfunktionen hier aktiv werden. Also der Betriebssystemkern ist ein Modul, der aus zwei Schnittstellen besteht. Einmal der Hardware-Schnittstelle, die im Wesentlichen aus Interrupt- oder Unterbrechungsbehandlungsroutinen besteht, und der Kernschnittstelle für die Anwendungsprogramme und weiteren Teile des Betriebssystems, die jetzt nicht im engeren Sinne zu diesem Kern gehören. Prozesse, die wir in der ersten Folie gesehen haben, sind jetzt Ausführungen von Programmen. Also die Ausführung eines Programms auf dem Computer bezeichnen wir als einen Prozess, da wir mehrere Programme gleichzeitig ausführen, im Prinzip auch ein und dasselbe Programm mehrfach ausführen können. Sie können sich vorstellen, dass Sie einen C-Compiler irgendwo als Programm haben und gleichzeitig zwei Programme durch diesen C-Compiler übersetzen lassen. Dann hätten Sie zwei Prozesse, zwei Programmausführungen, aber im Prinzip nur ein Programm. Ein solcher Prozess steht nun zu einem Modul in der Beziehung, dass er entweder mehrere Module durchlaufen kann, im Sinne von Schnittstellen aufrufen. Also hier haben wir ein Modul, der ruft jetzt Operationen in diesem anderen Modul auf, und da werden dann wieder Operationen in einem weiteren Modul aufgerufen und so weiter und so fort, sodass diese ganze Abfolge von Methoden oder Operationsaufrufen diesen Prozess darstellt. Man kann sich aber auch vorstellen, dass jedes Modul ein Prozess zugeordnet ist, sodass die Module in gewisser Weise parallel zueinander stehen und jeder Modul einen eigenen Prozess darstellt, sodass die dann unabhängig voneinander ablaufen und eingeplant werden. Also, Prozess nochmal, Englisch, manchmal auch direkt übersetzt mit dem Namen Process bezeichnet. Manchmal heißt es auch Task, meistens heißt es inzwischen Thread. Gibt feine Unterschiede, auf die wir später noch eingehen. Ist also die Ausführung eines sequentiellen Programms und sequentielles Programm im Sinne der einer linearen Folge von Befehlen. Das ist hier mit dargestellt, wir haben hier ein Programm, das wird ausgeführt durch diesen Prozess und der kann natürlich Eingabedaten haben und produziert in den meisten Fällen auch Ausgabedaten und hat natürlich auch interne Programmvariable, die zu ihm gehören und die Bestandteil dieser Prozessausführung sind dieser einzelnen. Wenn also mehrere Programme auf einem Rechner quasi gleichzeitig ausgeführt werden, Sie können es etwa daran festmachen, dass mehrere Fenster auch offen sind und hinter jedem Fenster steht mindestens ein Prozess, dann werden die verzahnt oder nebenläufig ausgeführt. Man nennt das dann auch mehr Programmbetrieb oder im Englischen ein bisschen kühler oder so. Im Englischen nennt man es auch Multitasking oder auch Timesharing, weil Timesharing bedeutet, dass der Prozessor von diesen vielen nebenläufigen Programmen gleichzeitig genutzt wird. Das heißt, jeder kriegt ein Stück von dem Prozessor und jeder hat den Eindruck, als stünde er ihm quasi vollständig zur Verfügung, was aber nicht stimmt, jeder kriegt ihn nur für eine kurze Zeit und dann darf das andere Programm weiterleiten. Wie viele Prozesse zurzeit gerade laufen, das können Sie in Windows beispielsweise durch den Task Manager herausfinden oder in Unix durch den PS-Befehl. Und Sie werden feststellen, dass selbst wenn Sie gar kein Programm im Moment gerade ausführen, in der Größenordnung von 100 oder mehr noch Prozessen als Teil des Betriebssystems schon aktiv sind. Das heißt, es gibt immer ganz viele Prozesse, auch wenn man meint, man hat überhaupt kein Programm gestartet. Weil eben die wesentliche Funktionalität eines Betriebssystems bereits aus ganz vielen Dienstleistungsprozessen besteht, die irgendwie bereit sind, ihre Tätigkeit aufzunehmen und also existieren und irgendetwas entweder auf Aufträge warten oder im Hintergrund schon irgendetwas tun, wovon sich aber wenig mitkriegen. Ein solcher Prozess, also ein Programm, was sich gerade in Ausführung befindet, muss natürlich vom Betriebssystem auch verwaltet werden. Und dafür gibt es sogenannte Prozesskontrollblöcke oder auch kurz Process Control Block oder PCB genannt. Datenstrukturen, in denen die wesentlichen Informationen, die das Betriebssystem zu diesem Prozess braucht, abgelegt sind. Solche Prozesse brauchen natürlich gelegentlich auch Betriebsmittel, zum Beispiel, wenn Sie in Ihrem C-Programm oder Java-Programm dynamisch Speicher anfordern, Sie legen ein neues Kreieren, ein neues Objekt mit dem View-Operator, dann brauchen Sie Speicher, der muss physisch belegt werden und insofern sind Prozesse auch diejenigen, die jetzt solche Betriebsmittel wie Speicher oder andere Dinge, Geräte, Dateien anfordern können und belegen können. Also Prozesse sind praktisch die Aktivitätsträger, die Subjekte in diesem Spiel, die tätig werden und an das Betriebssystem irgendwelche Aufträge absetzen. Was steht in so einem Prozesskontrollblock drin? Üblicherweise hat jeder Prozess eine eindeutige Kennung. Die sind meistens in irgendeiner Weise durchnummeriert, sodass sie vom Betriebssystem unterschieden werden können. Es gehört natürlich auch dazu, die Angabe des Programms, das dieser Prozess gerade ausführt. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, dass man sich vorstellen kann, dass ein Programm mehrfach ausgeführt wird. Und insofern ist es wichtig, eben die Prozesskennung zu haben und den Prozess nicht nur zu versuchen, mit dem Namen des Programms zu identifizieren, weil das würde unter Umständen nicht zur Eindeutigkeit führen. Dann ist dort Zustandsinformation abgelegt, also Befehlszähler, Startzeiger, also Stackpointer, Registerinhalte. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn der Prozess im Moment gerade nicht ausgeführt wird, sondern auf etwas wartet und ein anderer Prozess ausgeführt wird, dann müssen wir ja die ganzen Registerinhalte uns irgendwo merken. Und das tun wir eben in diesem Prozesskontrollblock. Wenn der Prozess dann wieder weiterläuft, dann müssen wir all die Daten, die im Prozessorregister liegen, dann wieder dort einspeichern. Aber darüber werden wir anschließend noch reden. Dann gibt es Verwaltungsdaten, Rechte, die dieser Prozess hat. Dann führt man häufig Statistiken, also wie lange läuft der Prozess schon, was für einen Hauptspeicherbedarf hat er, irgendwelche Verhaltensinformationen über den Prozess, die man später benutzen kann, entweder für Abrechnungszwecke oder als Input für Scheduling-Verfahren, für Einplanungen, ob dieser Prozess jetzt hohe Priorität oder geringe Priorität bekommt. Und wir also erfassen, was hat dieser Prozess für ein Verhalten. Ist er ein Ausgabeakt intensiv oder eher rechenintensiv? Und das merkt man sich auch alles in diesem Prozesskontroll. Wie gesagt, schon auf Ihrem Notebook haben Sie wahrscheinlich einige zig oder auch mehr als 100 Prozesse laufen, selbst wenn Sie gar keine Anwendungsprogramme gestartet haben. In größeren Systemen kann es vielleicht Tausende oder Zehntausende von Prozessen geben, die von diesem einen Betriebssystemkern unterstützt werden müssen. Und wenn Sie dann mal 10.000 von solchen Prozesskontrollblöcken verwalten müssen, im Sinne auch des schnellen Wiederfindens, dann ist klar, dass wir hier auch angemessene Datenstrukturen für diese Prozesskontrollblöcke finden müssen. Ja, hier nochmal der Hinweis darauf, dass mehrere Prozesse dasselbe Programm ausführen können. Also etwa die Übersetzung zweier Quellprogramme gleichzeitig. Wir hätten dann jeden Prozess, der seinen eigenen Adressraum hat, in diesen Adressraum eingeblendet, ist jeweils der Code, der physisch gesehen, also im Speicher, natürlich nur einmal da ist, aber in beide Adressräume an dieselbe oder an eine unterschiedliche Stelle eingeblendet ist, dann hat natürlich jeder Prozess, weil er ja unterschiedliche Eingabedaten verarbeitet, einen privaten Datenbereich. Der Code ist ja read-only, da wird ja nichts dran geändert, da wird nur lesend drauf zugegriffen, deswegen müsste er nur einmal da sein. Aber die Daten sind natürlich für jede einzelne Programmausführung unterschiedlich, weil die übersetzen ja zwei unterschiedliche Quellprogramme. Deswegen haben wir hier wirklich nur im physischen Speicher die Daten, die internen Daten von Prozess A liegen und an einer anderen Stelle die physischen, die internen Daten von Prozess B, die dann auch irgendwo in den jeweiligen Adressraum eingebettet wird. Das Konzept einer Prozedur kennen Sie. Andere Namen dafür sind Methode oder Unterprogramm. Besteht darin, dass man die Möglichkeit hat, aus einem Programm heraus eine etwas komplexere Befehlsfolge anzuspringen. Das Hauptprogramm, aus dem man den Aufruf tätigt, es hält sozusagen an. Man springt in dieses Unterprogramm, spielt das Unterprogramm aus und wenn das Unterprogramm fertig ist, oder die Methode, springt man an die Stelle zurück, wo man losgesprungen ist. Insofern ist das ein Konzept für einen hierarchischen Aufruf, für einen verschachtelten Aufruf von Prozedur. Die Befehlsfolge, der zeitliche Ablauf geht entlang von diesem roten Pfeil hier, das Hauptprogramm, der Aufruf des Unterprogramms, die Ausführung des Unterprogramms, hier nochmal verschachtelt, ein weiterer Unterprogrammaufruf, hier die Return-Operation, Rückkehr in die zweite Stufe, weitere Ausführung des Unterprogramms, Rückkehr in die oberste Stufe. Wir haben hier einen roten Strich, weil wir auch nur einen Prozessor haben, der irgendetwas ausführen kann. Und der eben in dieser Weise durch diese Befehlsfolgen, die jeweils einzelne Prozeduren darstellen, durchläuft. Wenn wir Prozesse haben, wenn wir mehrere Prozessoren haben und das Prozesskonzept unterstützen, dann heißt es, dass wir wirklich auf jedem Prozessor ein Programm ausführen können, unabhängig voneinander. Das heißt, wir haben hier wirklich drei rote Pfeile, die parallel zueinander ablaufen, weil auf jedem Prozessor ein separater Prozess läuft. Wir können aber auch Prozesse haben, obwohl wir nur einen Prozessor haben. Dann haben wir aber wieder nur einen von diesen roten Fäden, eben nur einen, oder wie soll ich das ausdrücken? Wir haben schon mehrere Prozesse, aber wir haben nur einen roten Faden, weil wir nur einen Prozessor haben und dieser Prozessor mal den einen Prozess ein bisschen ausführt und dann an dem anderen Prozess ein bisschen weitermacht. Also in diesem Fall würde unser Prozessor erstmal diesen Prozess eine Zeit lang ausführen, dann würde er mit dem anderen Prozess weitermachen, dann hier mit dem dritten Prozess weitermachen und so würde er von einem Prozess zum anderen hüpfen und bei jedem Stück erledigen, sodass für die einzelnen Prozesse es so aussieht, als ob sie irgendwie kontinuierlich vorankommen, mit kleinen Pausen hier dazwischen abgesehen. Und alle drei Prozesse nicht ganz gleichförmig, sondern ein bisschen mit Sprüngen, aber einen kontinuierlichen Fortschritt machen, obwohl insgesamt nur ein Prozessor zur Verfügung steht. Ja? Der Betriebssystemkern, so wie wir ihn jetzt mal hier darstellen, sieht zunächst mal keine Parallelität vor, sondern es ist wirklich nur ein Modul von Methoden, die von Prozessen aufgerufen werden können.
Ist es aber trotzdem möglich, was zu machen?
Es ist natürlich möglich, das zu machen. Gerade heutzutage, wo wir also vierkernige, achtkernige Prozessoren haben, wenn wir verhindern würden, dass Betriebssystemaufrufe parallel zueinander ausgeführt werden, dann hätten wir ein extremes Performance-Engpass, ein Leistungsengpass eingebaut, weil dann mehrere Prozesse praktisch da Schlange stehen beim Eintritt an das Betriebssystem. Also insofern, ich will mal so sagen, das Betriebssystem besteht zum großen Teil selbst aus Prozessen, aber es gibt eben den Betriebssystemkern, der kein Prozess ist, sondern eine Reihe von Methoden, Operationen zur Verfügung stellt, die von diesen vielen Prozessen aufgerufen werden können. Hilft das weiter? Also im Prinzip, wenn ich sage, der Betriebssystemkern besteht aus vielen Prozeduren oder auch Operationen, dann schließt das ja nicht aus, dass mehrere parallele Prozesse diese Operationen aufrufen und insofern der Kern wirklich parallel aktiv ist. Das Problem, was wir haben, darüber werden wir auch noch reden, dass wir aufpassen müssen, dass wenn wir gleichzeitigen Zugriff auf gemeinsame Datenstrukturen haben, wir unter Umständen Inkonsistenzprobleme uns einhandeln, die wir dann wiederum auf recht komplexe Weise absichern müssen. Aber darüber werden wir auch noch reden. Also insofern denke ich, Ihre Frage wird sich im Laufe der nächsten Stunden dann auch so schrittweise beantworten. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Nebenläufigkeit und Parallelität oder Englisch zwischen Concurrency und Parallelism. Nebenläufigkeit heißt nur potenzielle Parallelität. Das, was nebenläufig ist, kann quasi parallel im Sinne dieser Verzahnung ausgeführt werden. Es kann auch tatsächlich parallel ausgeführt werden, aber es ist sozusagen nur potenzielle Parallelität. Dagegen, wenn wir von Parallelität direkt sprechen, dann heißt es wirklich, zwei Abläufe laufen simultan gleichzeitig ab. Das eine ist tatsächliche Parallelität, das zweite. Und Nebenläufigkeit heißt nur, es kann echt parallel ausgeführt werden, muss aber nicht parallel ausgeführt werden. Für Parallelität brauchen Sie mehrere Prozessoren. Wenn Sie nur einen Prozessor haben, dann haben Sie immer nur Nebenläufigkeit. Genau. Also nochmal. Wir haben hier jetzt einen Prozessor, aber drei Prozesse, das heißt drei Programme, die da gerade ausgeführt werden. Und wenn wir hier so einen roten Pfeil haben, dann drückt das aus, dass dieser Prozessor jetzt gerade für den jeweiligen Prozess aktiv ist. Das heißt, wir führen erstmal den Prozess 2 aus, dann wird hier umgeschaltet von einem Prozess auf den anderen. Wie das geschieht, da werden wir gleich drüber reden. Dann wird ein Stück an den Prozess P3 gerechnet, dann ein Stück an den Prozess P1 und so weiter. Das heißt, jeder Prozess kommt ein Stück voran, aber teilt sich diesen einen Prozessor, diesen roten Strich, eben mit seinen zwei Kollegen. Das Ziel dieser verzahnten Abarbeitung mehrerer Programme ist, dass wir, wie wir am Anfang gesehen haben, den Prozessor gut auslasten wollen und deswegen Phasen, in denen ein Programm nicht weiterrechnen kann, weil es auf Daten wartet, mit einem anderen Programm füllen wollen. Und nach außen wollen wir den Eindruck der Gleichzeitigkeit erwecken. Also wenn Sie daran denken, dass Sie einen Rechner haben und da hocken vielleicht 20 Personen dran, jeder an seinem Bildschirm, dann kann jeder von diesen 20 Personen den Eindruck haben, der Rechner arbeitet nur für mich, weil sie gar nicht mitkriegen, dass sie sich diesen Rechner eigentlich mit 20 anderen Personen teilen und nur etwas langsamer vorankommen, als wenn sie den Prozessor wirklich ganz alleine zur Verfügung haben. Insofern wird manchmal auch ein Prozess als ein virtueller Prozessor gesehen, weil das Programm, was da ausgeführt wird, hat sozusagen den Eindruck, als hätte es einen eigenen Prozessor zur Verfügung, der allerdings in Wirklichkeit nur gelegentlich auf den realen Prozessor abgebildet wird. Aber Sie als Programmierer müssen sich um die Tatsache, dass da ab und zu zwischen den Prozessen umgeschaltet wird, dass also Ihr Programm mal läuft, mal nicht läuft, überhaupt nicht kümmern. Das ist ein bisschen völlig transparent. Insofern sagen manche Leute, die Erfindung des Prozesses als Konzept ist eine Art Virtualisierung des Prozessors. Der Prozessor steht scheinbar mehrfach zur Verfügung, wenn mehrere Programme ausgeführt werden. In Wirklichkeit muss er aber immer nur in dieser verzahnten Art und Weise auf den realen Prozessor abgebildet werden. Und solche Virtualisierungen, die werden wir noch später kennenlernen, oder die werden Sie auch in anderen Kontexten kennenlernen, im Sinne von virtuellen Speicher, virtuellen Verbindungen, virtuellen Maschinen. Wir haben schon in der ersten Stunde über Adressräume gesprochen. Adressraum, das was das Programm zieht, ist die Gesamtheit seiner gültigen Adressen, auf die dieser Prozess zugreift. Moderne Prozessoren, eigentlich die meisten, die wir wieder heutzutage so haben, haben eine sogenannte Memory Management Unit, die es erlaubt, diese logischen Adressräume auch schön voneinander zu trennen. In dem Sinne, dass ein Prozess, der in einem Adressraum läuft, daran gehindert wird, auf andere logische Adressräume anderer Prozesse zuzugreifen. Insofern haben wir eine Art hardware-unterstütztes Konzept für unterschiedliche, gegeneinander abgeschottete Adressräume. Und der erste Ansatz ist sozusagen, in jedem dieser, jeder Prozess, der da gerade abläuft, erhält seinen eigenen logischen Adressraum. Dieses Konzept ist beispielsweise auch bei der Entwicklung von Unix prägend gewesen. Jeder Prozess hat seinen eigenen logischen Adressraum, den kein anderer Prozess zugreifen kann. In neueren Generationen oder irgendwann in den 80er Jahren hat man jedoch festgestellt, dass es sinnvoll sein kann, auch mehrere Prozesse im selben Adressraum laufen zu lassen, weil diese Prozesse zum Beispiel an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten und auf gemeinsame Daten zugreifen wollen. Und wenn die jetzt in unterschiedlichen Adressräumen sind, dann könnten die ja gar nicht oder nur sehr umständlich jetzt in den Adressraum des anderen Prozesses reingreifen. Also hat man etwas anderes erfunden oder man hat erlaubt, dass mehrere Prozesse im selben Adressraum laufen und das hat man aber mit einem neuen Namen versehen und hat das dann Lightweight Process, also Leichtgewichtsprozess genannt. Oder auch Thread, ein Ausführungspfade. Wenn Sie also heute irgendwelche englischsprachige Literatur lesen, dann finden Sie vorwiegend den Begriff Thread, der genau das bedeutet, was wir hier in dieser Vorlesung als Prozess bezeichnen. Also ein Ausführungsfaden, wo aber noch nichts darüber ausgesagt wird, ob der jetzt mit anderen dieser Threads im selben Adressraum läuft oder ob jeder dieser Threads seinen eigenen Adressraum hat. Also grundsätzlich haben wir verschiedene Möglichkeiten, weil das Konzept des Prozesses und das Konzept des Adressraums völlig unabhängig voneinander sind und insofern auch nicht kombinierbar in dem Sinne, dass man so eine 1-zu-1-Zuordnung haben kann oder eine N-zu-1-Zuordnung, dass mehrere Prozesse im selben Adressraum laufen. Man kann sich auch vorstellen, dass wir eine 1-zu-N-Zuordnung haben, dass wir einen Prozess haben, der aber von einem Adressraum zum anderen wechseln kann. Auch das ist vorstellbar. Das hat dann aber ein bisschen zu Terminologieproblemen geführt. Und deswegen müssen Sie vorsichtig sein, wenn Sie irgendwo was mit Prozessen oder Tasks oder Threads sehen. Unix ist in den 80er oder 90er Jahren in der ganzen Betriebssystemliteratur so dominant geworden, dass das Konzept des Unix-Prozesses als etwas, was einen eigenen Adressraum besitzt, Mainstream geworden ist, sodass man seit es Unix gibt, Prozess und Adressraum immer miteinander verkoppelt hat, was aber ursprünglich nicht der Fall war, eigentlich auch nicht nötig ist. Nur zur Begriffserklärung, wenn heute vom Prozess die Rede ist, dann meistens im Sinne eines Unix-Prozesses, der einen eigenen Adressraum besitzt. Und wenn man diese Bindung Prozess-Adressraum aufheben will, dann spricht man eben eher von Threads oder von Leichtdienstprozessen. Wir reden hier auch von Prozessen, weil irgendwie muss ich das ja ins Deutsche übersetzen, das ist immer noch der Standardbegriff, aber in der Bedeutung wirklich von Thread, als unabhängig von irgendwelchen Adressraum. Tut mir leid, dass es so verwirrend ist, bin ich auf die Idee gekommen, aber es ist leider da in der Betriebssystemliteratur etwas unübersichtlich. Und jeder, der ein neues Betriebssystem schreibt, trägt dann noch zur größten Verwirrung bei, indem man noch weitere neue Begriffe für etwas erfindet, was schon in anderen Betriebssystemen einen anderen Namen hatte. Okay. Vielleicht zur Auflockerung mal was anderes. Jetzt was immer mal wieder einfällt, damit Sie ein bisschen ausschnaufen können, Gedanken. So, wollen wir mal sehen, was da rauskommt. Thank you. Wir haben ja so schöne Bildchen gemalt, wo der Prozessor da von Prozess zu Prozess hüpft. Jetzt ist natürlich die Frage, wie implementiert man das? Und das wollen wir uns jetzt etwas genauer angucken. Und das heißt Prozessumschaltung. Wir schalten also von einem Prozess auf den anderen um. Man kann es auch anders ausdrücken, der aktuell laufende Prozess wird vom Prozessor runtergeschmissen und ein anderer Prozess kommt dran und darf weiterrechnen. Also ein Prozesswechsel im Sinne, dass wir einen Übergang machen von der Ausführung einer Befehlsfolge in eine andere Befehlsfolge. Das kann entweder explizit ausgelöst sein, das heißt der ausführende Prozess sieht irgendwo entsprechende Befehle vor, wo drin steht, jetzt Prozesswechsel. Oder, und das kann auch noch entweder unbedingt oder bedingt stattfinden, das heißt der Prozess sagt wirklich ganz klar, ich will jetzt nicht mehr weiterrechnen, ich will, gibt vielleicht noch konkret an, möchte gerne, dass an dem Prozess jetzt weitergerechnet wird. Oder bedingt, dass der Prozess sagt, wenn meine Eingabedaten noch nicht da sind, dann macht es für mich keinen Sinn, weiterzurechnen. Also unter dieser Voraussetzung oder unter dieser Bedingung gebe ich jetzt den Prozessor frei, dass er von jemand anders genutzt werden kann. Das wäre dann sozusagen explizit in dem auszuführenden Programm als Befehl vorzusehen. Automatisch heißt, wir schreiben das Programm ganz normal, wir müssen nicht um Prozessumschaltung, wozu auch, wir schreiben unser Anwendungsprogramm, es geht uns nichts an, wir wissen auch gar nicht, was für andere Programme da vielleicht gleichzeitig noch laufen sollen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, dass eine solche Prozessumschaltung von außen durch die Hardware ausgelöst wird. Typisches Beispiel, wir haben einen Timer-Baustein, eine Art Wecker und sagen alle 50 Millisekunden, gib einen Interrupt und sorge dafür, dass eine Prozessumschaltung stattfindet. Du gibst also alle 50 Millisekunden einen Interrupt, im Rahmen der Interrupt in der Rechnungsbehandlung, prüft das Betriebssystem, was gerade los ist und entscheidet sich beispielsweise, den aktuellen Prozess vom Prozessor runterzunehmen und einen anderen Prozess weiterzuführen. Das heißt, der Prozess weiß gar nicht, wie ihm geschieht, es passiert einfach. Und wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt an. Und dabei fangen wir mal mit der aller einfachsten Lösung an, die sich dann herausstellen wird, in den meisten Fällen nicht praktikabel ist. Aber ich will das sozusagen didaktisch, schrittweise verkomplizieren. Also der einfachste Fall wäre, wir haben ja gesagt, eine Prozessumschaltung heißt, wir springen von einer Befehlsfolge in eine andere Befehlsfolge. Das kann man sich sofort vorstellen, dass wir hier den laufenden Prozess haben, den wir jetzt mal P1 hier nennen. Und dann haben wir irgendwo einen Sprungbefehl zum nächsten Prozess, P-Next, wirklich im Sinne einer Marke, einer Befehlsadresse, an der Stelle springen. Dann müssen wir allerdings wissen, wo wir hier losgesprungen sind, weil wir wollen das Programm ja irgendwann zu Ende ausführen. Das heißt, wir müssen uns merken, was ist denn der nächste Befehl hier, der normalerweise drangekommen wäre, wenn wir nicht weggesprungen wären? Das heißt, wir müssen uns die Fortsetzstelle irgendwo merken. Sodass unsere Minimalimplementierung eines Prozesswechsels eigentlich nur aus diesen zwei Elementen besteht. Der Fortsetzadresse, wo wurde die Arbeit unterbrochen, und dem Sprungbefehl, wo soll weitergeführt werden. Wenn wir jetzt beispielsweise zwei Programme haben, die so ausgeführt werden sollen, dass alternierend ein Stück an dem einen, ein Stück an dem anderen gearbeitet wird, dann könnte man das wirklich so machen, also erst ein Stück P2, dann ein Stück P1, dann wieder ein Stück P2, ein Stück P1, ein Stück P2 und so weiter. Wir würden dann unsere Programme so schreiben, dass wir hier entsprechende Marken, Labels vorsehen und dann hätten wir hier einen Jump, die erste Zahl gibt an, in welchen Prozess wir springen, also wir springen in Prozess 1, die zweite Zahl gibt an die Nummer der Marke in dem jeweiligen Prozess, wir springen also an dieser Stelle hier rüber, dann führen wir ein Stück Prozess P1 aus, dann springen wir hier rüber, gehen wir nach L21, machen an der Stelle weiter, dann springen wir dahin, nicht dahin, machen hier wieder weiter, dann springen wir hier rüber. Wir haben das also richtig ausprogrammiert und wissen an der Stelle, dass wir aus diesem Prozess, dass wir diesen Prozess an genau dieser Stelle verlassen haben. Wir haben also praktisch kompletten Überblick über die Programme, die da ablaufen und haben das einfach am Schreibtisch schon so runtergeschrieben, dass das passt. Ich habe dazu auch noch so ein kleines Ding, das aber glaube ich nicht direkt abläuft. Also stellen wir uns mal ein System vor. Idealerweise hätte es genauso viele Prozessoren wie Prozesse. Und wenn das so wäre, dann würde die Programmausführung auch tatsächlich parallel stattfinden können. Das Rote hier ist praktisch die Art und Weise, wie der jeweilige Prozessor jetzt das Programm ausführt. Wenn ich jetzt auf Weiter drücke, müsste jetzt was passieren. Ja. Also der Prozessor führt das Programm aus. Und wir sehen das daran, dass diese rote Kugel über das Programm drüber läuft und einen Befehl nach dem anderen ausführt. So, jetzt wollen wir aber uns angucken, wie das im Einprozessorfall aussieht. Dann kann man hier natürlich nicht mehr parallel ausführen, sondern dann müssen wir auf diese verzahnte Ausführung zurückgreifen. Und das programmieren wir jetzt sozusagen selbst aus. Wir setzen in die entsprechenden Prozesse, in den Code, die Sprunganweisungen und die Sprungmarken explizit rein. Also hier eine Marke und da unten eine Marke. Und das machen wir für alle drei Prozesse und sorgen dann dafür, dass die alle hintereinander ausgeführt werden. Das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen unschön, weil wir haben ja jetzt alle drei hintereinander ausgeführt, sequenziell. Wenn wir da außen hin den Eindruck erwecken wollen, dass die alle in gewissem Tempo quasi simultan vorankommen, dann würden wir das eher in dieser verzahnten Art und Weise durchführen, wie wir es gerade auch auf der Folie gesehen haben. Dann machen wir eben mehrere dieser Sprunganweisungen da rein. Wo wir aber dann dafür verantwortlich sind, dass wir wirklich dann wieder an die richtige Stelle zurückspringen, wenn wir zu dem Prozess zurückkehren wollen. Und das würde dann eben so aussehen. Okay. So, wir haben gesehen, so kann man Prozessumschaltung machen, aber wir müssen uns um alles selber kümmern. Wir müssen direkt sagen, wohin gesprungen wird, zu welchem Prozess, an welcher Stelle und so weiter und so fort. Es kann keine allgemeine Lösung sein. Im Allgemeinen wissen wir nicht, von wo aus wir wieder zum unterbrochenen Prozess zurückkehren. Es war ja hier fest ausprogrammiert, wir springen an genau diese Marke, woher sollen wir das her wissen? Wir müssen uns also irgendwie explizit und nicht auskodiert im Programm diese Fortsetzstelle, wo wir das Programm verlassen haben, irgendwo merken, damit wir, wenn wir zu dem Prozess zurückkehren, genau an der richtigen Stelle weitermachen können. Dann haben wir hier auch fest vorgegeben, auf welchen nächsten Prozess wir schalten, umschalten. Wir hatten so richtig harte Sprünge da drin. Das kann auch keine allgemeine Lösung sein, weil wir es vielleicht dem aktuellen Betriebszustand und dem Betriebssystem überlassen wollen, zu entscheiden, wenn der Prozessor aufgegeben wird, welcher Prozess als nächster dran kommt. Der Counter wird einfach durch jeden Befehl hochgesetzt und den müssten wir eben an der Stelle auch manipulieren, wenn wir von einem Prozess auf den anderen umschalten. Das ist also eines der vielen Register, an die wir denken müssen bei der Prozessumschaltung. Weil der aktuelle Programmzähler ist natürlich sozusagen das wichtigste Element, das uns sagt, wo wir gerade sind mit dem Programm. Und genau den müssen wir uns merken, und dann wissen wir, wo wir weitermachen müssen. Den haben Sie automatisch aktualisiert, aber wenn Sie den Prozess verlassen und ein anderer Prozess kommt, dann hat er einen ganz anderen Counter. Und da sind wir eigentlich auch beim dritten Teil, dass eben wesentliche, essentielle Teile des Prozesszustands, des Zustands der Bearbeitung, sich in den aktuellen Registerinhalten niederschlägt. Das sind ja Adressregister, Rechenregister oder so Sachen wie Stackpointer oder Befehlszähler enthalten. Und wenn wir jetzt einfach nur irgendwo anders hinspringen, dann passen diese Inhalte ja gar nicht auf den neuen Prozess. Insofern, und die würden auch verloren gehen, weil der neue Prozess würde die ja sofort überschreiben. Also müssen wir den ganzen Prozessorinhalt, soweit er prozessspezifisch ist, retten beim Prozesswechsel. Und wenn wir auf den neuen Prozess umschalten, müssen wir diesen eingefrorenen, geretteten Zustand des neuen Prozesses wieder in den Prozessor laden. Und das sind die nächsten Schritte, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Fangen wir mal mit dem ersten an, dass wir uns merken, wo wir losgesprungen sind. Das machen wir einfach so, dass wir im Prinzip, so wie Sie sagen, Befehlszähler plus 1 irgendwo hinterlegen, hier so ausgedrückt, dass wir uns in den Prozesskontrollblock des aktuell laufenden Programmes, des aktuell laufenden Prozesses, den wir jetzt hier mit P-Run bezeichnen, eine Komponente vorsehen, Next Instruction, und diese Next Instruction laden wir mit dem Befehl, der bei der Rückkehr als erster wieder ausgeführt werden soll. Und dann können wir springen. Wir springen hier aber auch wieder nicht absolut an eine bestimmte Speicheradresse, sondern an die Stelle des nächsten Prozesses, an der dieser neue Prozess verlassen wurde. Und das ist ja auch wieder, wenn wir das immer so machen, hinterlegt in dessen Prozesskontrollblock. Wenn also der nächste Prozess jetzt P-Next heißt, dann finden wir dort in der Komponente Next Instruction genau die Stelle wieder, wo dieser Prozess weiter ausgeführt werden soll, wo man ihn zum letzten Mal verlassen hat. Dort springen wir hin und irgendwann kommen wir wieder zurück Und dadurch, dass wir eben diese Stelle L und Sie den Prozess mit Rollblock gemerkt haben, können wir jederzeit, wenn wir zu diesem Prozess zurück wollen, die richtige Fortsetzstelle finden. Das ist hier versucht deutlich zu machen. Also hier einen Prozess B1, den wir irgendwo verlassen haben und der jetzt zu P2 springen möchte. Und was tut er? Er guckt im Prozesskontrollblock von P2 nach, was da für Next Instruction abgelegt ist. Und jetzt kommt es darauf an, wo wir diesen Prozess P2 verlassen haben. Haben wir ihn das letzte Mal an dieser Stelle verlassen, dann ist diese Marke hier bei Next Instruction von Prozess 2 hinterlegt, dann würde uns das hier hinführen. Haben wir den Prozess das letzte Mal aber an dieser Stelle verlassen und kehren jetzt zurück, dann ist der Inhalt von NP2 diese Marke. Das heißt, eine Inspektion von NP2 würde uns an die Stelle führen. Und das Gleiche gilt eben für NP3. Wir gucken immer nach in den entsprechenden Prozesskontrollblock, was ist die nächste Stelle, der nächste Befehl, der in diesem Prozess ausgeführt werden muss. Auch dazu habe ich wieder so ein Ding. Groß machen, Anfang zurück. Also betrachtet man die Prozessumschaltung durch den rechten Sprung, so erkennt man, dass durch die eingebauten Sprungmarken der nächste Prozess fest vorgegeben ist. Weiterhin ist auch das Sprungziel innerhalb des angesprungenen Prozesses fest vorgegeben. Die Umschaltung ist somit jedes Mal identisch. Das funktioniert hier leider nicht. Das war die bisherige Lösung, die wir in dieser letzten Animation gesehen haben. So, das ist uns jetzt zu unflexibel und vor allen Dingen wird hier auch ein Problem aufmerksam gemacht, was man auf diese Art und Weise nicht lösen kann. Also wenn beispielsweise das Sprungziel nicht eindeutig ist, weil es davon abhängt, was für einen Wert eine ganz bestimmte Variable hat. Also wenn wir so eine Verzweigungsoperation haben, so wie den Hers da oben, mit Bedingung, dann springe zu M3, Hers springe auch zu M3, aber dann muss man wissen, ob man jetzt, also man springt auf jeden Fall nach M3, aber wenn wir jetzt hier zurückspringen, wissen wir nicht, sollen wir dahin springen oder sollen wir dahin springen. Und das wäre mit diesem direkten Sprung nicht lösbar. Das geht nur, wenn wir uns irgendwo merken, wir sind nach M3 entweder von da gesprungen oder wir sind nach M3 von da gesprungen. Und deswegen dieses Merken der Fortsetzstelle. Hier aber nochmal die Ausführung. Angenommen der Fall, dass die Bedingung wahr ist, dann springen wir jetzt an dieser Stelle dorthin und springen nach M1 zurück, wenn wir den Erstfall haben. Die Bedingung ist falsch. Sollen wir nach M2 zurückspringen? Also, hier ist es korrekt ausgeführt gewesen. Da oben rechts steht ein Fragezeichen. Er hat es eben richtig gemacht, aber das könnten wir mit direktem Sprung nicht hinkriegen. Deswegen müssen wir an der Stelle, wo da ein Fragezeichen steht, eben diesen Mechanismus haben. Spring eben dorthin, wo du das Programm das letzte Mal verlassen hast. So, das ist hier jetzt in dieser Animation Fortsetzstelle genannt. Insofern modifiziert sich jetzt das Programm folgendermaßen. Bevor wir springen, merken wir uns einfach den nächsten Befehl oder hier Fortsetzstelle genannt. Und dann klappt das Ganze wunderbar. Wir müssen dann eben nicht an eine feste Marke springen, sondern an die Stelle, die im Prozesskontrollblock des jeweiligen Prozesses, zu dem wir springen wollen, hinterlegt ist. Deswegen müssen wir hier jetzt auch noch als Datenstruktur den Prozesskontrollblock vorsehen, der eben ein Feld hat, wo dieses Next Instruction oder Fortsetzstelle Platz bereitstellt. So, initial werden diese Fortsetzstellen auf die ersten Marken gesetzt, also M0 und M3. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie das jetzt passiert. Wenn wir also dahin kommen, wird jetzt M1 in der Prozesskontrollblock gemerkt. Dann holen wir uns die Adresse, die Fortsetzstelle von M2. Initial war das M3 gesetzt, was auch korrekt ist. Wir fangen also von vorne an. Jetzt wird dieser Prozess P2 ausgeführt. Wir werden gleich sehen, der legt dann M4 als Marke da unten in seinem Prozesskontrollblock ab und holt sich bei Springe P1 FSS die Marke M1 als Sprungziel und springt dann an die Stelle M1, was auch korrekt ist. So, Bedingung falsch. Springen. Legen die Bedingung ab und springen nach P2 FSS. Da steht im Moment M3 drin, also springen wir nach M3. Jetzt holen wir uns P1 FSS, das ist M2. Ach, wir merken uns das ganz schön. Jetzt springen wir dort hin. Fragen dazu? Nicht erfasst. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Bisher, auch in dem letzten Beispiel, da waren wir zwar jetzt flexibel, was die Fortsetzstelle in den jeweiligen Prozess betrifft, aber wir haben trotzdem noch hart reinprobiert, zu welchem anderen Prozess wir springen wollen. Und das hatte ich ja schon vorhin gesagt, das ist auch keine allgemeine Lösung, sondern ein Prozess, ein Anwendungsprogramm, weiß ja gar nicht, was für andere Anwendungsprogramme da laufen und auf wen man umschalten könnte. Das muss also dem Betriebssystem überlassen bleiben. Der Prozess kann höchstens sagen, ich will nicht mehr, ich gebe den Prozessor frei, gib ihm wem auch immer, wie du leben willst. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, eben den nächsten Prozess erst zum Zeitpunkt des Umschaltens auszuwählen und dem Betriebssystem die Möglichkeit zu geben, nach irgendwelchen Kriterien diese Wahl zu treffen. Das kann sein, dass wir einfach ein zyklisches Umschalten haben. Jeder kommt mal dran, einfach nach der Nummer des Prozesses. Typische Vorgehensweise ist die Ankunftsreihenfolge, also first come, first serve. Der Prozess, der schon am nächsten wartet, kommt als nächster dran. Oder was wir auch häufig haben, ist, dass Prozesse eine unterschiedliche Dringlichkeit haben. Betriebssystemprozesse sind vielleicht wichtiger als Anwendungsprozesse. Wenn wir einen Treiberprozess haben, der dafür zuständig ist, Daten von der Festplatte in den Hauptspeicher zu holen, ist das vielleicht wichtiger, als jetzt bei irgendeinem Anwendungsprogramm weiterzumachen. Oder wenn wir einen Prozess haben, der, Sie gucken sich ein Video an auf Ihrem Rechner, Sie haben mehrere Prozesse aktiv, die das Decoding machen von ihrem Videostrom. Dann müssen Sie das aufspalten, den Audio und Video, das Ganze, die einzelnen Pakete, wenn Sie Livestreaming aus dem Internet machen, müssen wieder korrekt zusammengesetzt werden, dekodiert werden, das muss auf den Bildschirm gebracht werden, das muss zum Lautsprecher gebracht werden. Bild und Ton müssen miteinander synchronisiert sein. Also haben Sie ganz viele Prozesse, die kontinuierlich etwas tun müssen, so dass Sie einen schönen ablaufenden Film haben, der nicht ruckelt, wo Bild und Ton richtig miteinander synchronisiert sind und keine hässlichen Artefakte auftreten. Und wenn zum Beispiel so ein Video abgespielt wird, dann hat das natürlich gewisse zeitliche Rahmenbedingungen. Das heißt, Sie müssen wissen, für den Prozess, der muss in so und so vielen Millisekunden fertig sein, sonst fängt das Bild an zu ruckeln. Und dem würden Sie dann entsprechend Priorität geben gegenüber anderen Sachen. Ich merke aber, Zeit ist um und ich will nicht überziehen. Deswegen wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass wir uns um 14 Uhr sehen, welche Folgesammlung sehen. Schönen Tag.